Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Treibstoff Podcast. Normalerweise sitze ich mit meiner Kollegin Janina in Hamburg, aber heute bin ich im Berliner Außenbüro und habe einen Gesprächspartner dabei, und zwar den Jens Hungermann vom Pressesprecher. Moin Jens.
Moin Michael, grüß dich.
Grüß dich zurück. Ich werde dich einmal kurz vorstellen für die Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen, und dann kannst du mal gucken, ob ich irgendwas vergessen habe.
Gerne.
Also, studiert hast du unter anderem Medien- und Kommunikationswissenschaften in Göttingen, wenn ich mich nicht getäuscht habe, aber auch Sportwissenschaften und Philologie.
Genau, deutsche Philologie.
Ja. Deutsche Philologie. Mhm. Dann hast du ein Volo gemacht an der Axel Springer Journalistenschule.
Richtig.
Das abgeschlossen und dann bei Axel Springer eingestiegen als Journalist, Reporter bei der Welt und Welt am Sonntag.
Genau.
Nun bist du seit 2017 beim Pressesprecher als Chefredakteur.
Ganz genau.
Und natürlich bist du in deiner wichtigsten Funktion auch Juror beim PR Bild Award, den Branchenpreis, den wir verleihen für gute PR-Bilder. Und da reden wir nachher vielleicht nochmal drüber. Aber habe ich denn sonst noch irgendwas vergessen in deiner ereignisreichen Vita?
Vergessen nichts. Tatsächlich, wie du hier zu Gast bist in Berlin, bin ich 2003 hergekommen, also inzwischen assimiliert in dieser Stadt. Auch einigermaßen warm geworden mit dieser Stadt, weil sie doch sehr spannend ist und natürlich auch kommunikativ einiges zu bieten hat.
Du bist ja nun bei einem Fachmagazin, das sich mit Kommunikation beschäftigt, dass das als Thema hat. Meinst du denn, dass deine langjährige Erfahrung als Journalist in verschiedensten Funktionen, Positionen, verschiedensten Medienarten dich automatisch dafür prädestiniert hat, als PR-Experte auch zu fungieren? Also quasi, weil du die Abnehmerseite von PR-Material kennst?
Automatisch prädestiniert vielleicht nicht, aber ich habe natürlich im Laufe dieser mehr als 12 Jahre als Journalist eben auf der anderen Seite erfahren, was PR zu leisten imstande ist, wo man vielleicht aufpassen sollte, wo PR seine Grenzen hat, dann ihre Grenzen hat, wo man was erwarten kann und was letztlich PR auch für die eigene journalistische Arbeit bringen kann. Insofern ist es jetzt, ich will nicht sagen Seitenwechsel, denn PR mache ich ja eigentlich nicht, sondern ich nenne es immer Journalismus über PR. Und das ist durchaus spannend, weil Kommunikation unheimlich viele Aspekte hat.
Nein, klar, du machst Journalismus darüber, aber du bist jetzt ja auch in der Position, dass du es empfängst. Du empfängst ja bestimmt viel PR-Material,
ja.
Und schreibst dann aber auch darüber, wie es sein sollte. Und es ist ganz spannend, mit dir darüber zu reden. Zumal du ja auch bei ganz verschiedenen Medien gearbeitet hast. Also du hast ja auch mal, das habe ich eben vergessen in deiner Vita, mal beim Radio eine kurze Zeit gearbeitet, glaube ich, und ein Praktikum gemacht oder so zumindest.
Ja, genau, das war eine Hospitation bei Radio Bremen. Lange, lange her, aber
ja,
noch
genau.
In guter Erinnerung.
Genau, und dann Tageszeitung, Fachmagazin, und du selbst schreibst über dich auch, dass digitaler Journalismus eins deiner favorisierten Gebiete ist, und da sind ja ganz verschiedene Anforderungen an PR-Material, das man mitbringen muss,
ja.
Und vor allem was visuelle PR angeht, denn du kannst in einer Tageszeitung kein Video posten.
So. Das ist so, das stimmt, und das ist der große Vorteil an digitaler Kommunikation, dass das eben möglich ist, und der Platz in einer Zeitung, in einer Zeitschrift ist natürlich begrenzt für Bilder, und der will dann wohl überlegt sein.
Genau, deswegen will ich mit dir vor allem über visuelle PR heute sprechen und dich mal fragen, was du empfehlen würdest, welche visuellen Kanäle sich für wen am besten eignen. Vielleicht erstmal grundlegend, was sind denn für dich momentan so die spannendsten visuellen Spielarten der PR?
Spannendsten Spielarten? Ich meine, wir reden alle oder alle reden über Bewegtbild, das ist keine Frage. Ich glaube aber, dass nach wie vor das klassische Bild, das klassische PR-Bild nicht ausgedient hat und auch so schnell nicht ausdienen wird, weil Bilder oder ganz generell visuelle PR uns nach wie vor umtreibt oder irgendwas in uns auslöst im besten Falle. Insofern sehe ich den Trend auch zum Bewegtbild, wobei ich mich manchmal ehrlich gesagt auch frage, wer sich das dann alles angucken kann und dafür die Zeit hat.
Das ist halt die Frage, ne? Ich habe mir auch überlegt, also wir machen auch inzwischen viel Video-PR, auch selbst machen wir viel Video-PR, aber tatsächlich ist es so, es gibt so viel Content, und sich ein Video ziemlich anzugucken, hat keiner die Zeit. Wiederum ein Bild wirkt ja in einer Sekunde, wirkt in der ersten Sekunde. Das
ja.
ist wahrscheinlich der große Vorteil von Bild-PR auch heutzutage noch, oder?
Definitiv, ja. Im besten Falle löst so ein Bild, selbst beim kurzen Betrachten, etwas aus. Es gibt nicht umsonst den Spruch, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Dieser wird auch weiterhin Geltung haben, ganz einfach. Und im, wie gesagt, besten Falle spüren wir gleich beim Betrachten eines Bildes etwas, wohingegen wir das eben beim Video vielleicht nicht haben, weil wir natürlich da eine längere Zeit brauchen, um einzusteigen in eine Geschichte.
Bekommst du denn als Journalist, wenn du PR-Content bekommst, über das du dann berichten sollst im besten Falle, bekommst du da inzwischen, oder so gefragt, merkst du, dass es mehr Videos werden oder ist das mehr so ein subjektives Gefühl der Branche, dass es so ist?
Ist es in meinem Fall tatsächlich vielleicht eher ein subjektives Gefühl der Branche, vielleicht weil ich nicht ein Abnehmer bin, unternehmensseitig oder im klassischen Journalismus, sondern ja eben selber das Magazin über PR mache. Deswegen bekomme ich Bewegtbildmaterial relativ wenig. Es beschränkt sich dann doch eher auf die gute alte Pressemitteilung oft und eben auf Fotos.
Ja, ich glaube, ein Vorteil ist auch weiterhin, dass ein Video relativ aufwendig zu produzieren ist, ein Bild wahrscheinlich weniger.
Definitiv, wobei natürlich auch nicht zu unterschätzen ist, dass ein wirklich gutes Bild auch wirklich gute Vorbereitung braucht und entsprechende Rahmenbedingungen. Aber machen wir uns nichts vor, ein gut gemachtes Video ist deutlich, deutlich aufwendiger, weil auch viel mehr beteiligte Personen da eben mitspielen müssen.
Aber würdest du denn sagen, also was sind denn die Rahmenbedingungen? Was muss denn ein PR-Bild, auch ein Video erfüllen an qualitativen Standards oder inhaltlichen Standards, dass es überhaupt Relevanz hat für einen Journalisten?
Ich glaube, dass es zuvor das technisch perfekt sein muss, ja? Weil das eben, glaube ich, eine Anforderung ist, die vielleicht im Tagesjournalismus oder im tagesaktuellen Geschäft nicht immer zu leisten ist von Pressefotografie, aber wenn wir dann in den Bereich PR-Fotografie gehen, dann sollten diese Bilder schon herausragend sein im Sinne von Qualität und dort auch dann höheren Standards unter Umständen genügen als Pressebilder. Es sei denn, das Framing ist ein anderes und der Zweck ist ein anderes, wo man eben Bewegungsunschärfe zum Beispiel hat oder bewusst zufällig aufgenommene Momente dann abbilden möchte.
Ich glaube, die können dann auch sogar so eine gewisse Glaubwürdigkeit mit reinbringen.
Ja,
darum genau. Haben wir irgendwie Social Media Bild heißt es bei uns dann als Kategorie beim PR Bild Award zum Beispiel. Aber das Richtig. Ist dann nur halt für solche Zwecke wahrscheinlich geeignet.
Ja, das ist tatsächlich, wie ich schon eben angedeutet habe, eine Frage des Framings. Also in welchem Zusammenhang steht dann dieses Bild oder in welchem Zusammenhang soll es dann letztlich auch stehen? Welche Geschichte erzählt es? Und ja, am Ende wirklich dann, für welche Zwecke es eingebunden wird, entscheidet darüber, wie das Bild gemacht ist und ob es vielleicht ganz bewusst eine gewisse Unzulänglichkeit ausdrücken soll, im Sinne von Authentizität.
Wahrscheinlich ist es auch schwer, ein Video zu produzieren, das von Journalisten übernommen und weiter benutzt wird für irgendwas, weil da muss es wahrscheinlich wirklich sehr gut produziert sein, während das bei einem Bild wahrscheinlich doch leichter oder schneller ist. Oder ein Journalist hat wahrscheinlich weniger Hemmungen, ein Bild weiterzuverwenden, zum Beispiel ein Porträt bei einer Pressemitteilung, natürlich sowieso,
ja.
Als wenn jetzt irgendwie noch ein Video mitschickt, oder?
Ich glaube, das spielt eine Rolle, ganz, ganz bestimmt. Natürlich ist es auch immer eine Frage von Rechten, von Videorechten, von Lizenzen. Und ich glaube, dass deswegen auch Bewegtbild vielleicht zunehmend noch wichtiger werden kann für Journalismus, also PR-Bewegtbild, weil Verlage eben sparen müssen und weil sie eben nicht so viele Rechte haben an Bewegtbild und deswegen unter Umständen dankbar sind für dann auch wirklich gut gemachte PR-Bilder, die nicht in diesem Sinne aufdringlich herüberkommen, sondern dann auch in ein journalistisches Umfeld einzubetten sind.
Du siehst ja sehr, sehr viele Bilder wahrscheinlich in deinem Arbeitsalltag. Kannst du irgendwelche Trends in der visuellen PR ausmachen, wie sich das über die Jahre verändert hat, was Motive angeht, Ästhetik, Formate und so?
Ich glaube, dass die Ästhetik, das ist so mein Eindruck, aber auch von vielen anderen Kollegen, immer mehr die Richtung nimmt, oder zumindest hat es in den letzten Jahren so den Trend gegeben, mehr Filter, mehr, immer noch mehr Farbe, immer noch einen draufsetzen, vielleicht ein Stück weit künstlicher, würde ich es fast nennen. Und das ist tatsächlich ein Trend, der sich irgendwann auch umkehren könnte oder wo so eine gewisse Filtermüdigkeit eintreten könnte. Ich sage als Stichwort nur Hashtag NoFilter.
Mhm. Stimmt, das war ja so ein kleiner Trend.
Genau, was auch eine eigene Bewegung im Prinzip darstellt. Das ist mal so ein Trend, den ich hier benennen könnte.
Ja, ich versuche mich mal zu fragen, was oder eine Antwort zu finden, inwiefern der digitale Wandel, ne, wenn man das heutzutage noch mal so nennen will, also die Tatsache, dass jeder im Grunde noch online sich Sachen anschaut, was das für einen Einfluss hat auf PR-Content im Allgemeinen. Ob der anders konzipiert sein muss heutzutage, wenn ich weiß, ich gucke es mir am Handy an vielleicht, ja. Als es früher der Fall war, wenn ich das dann in der Zeitung gesehen habe.
Ganz sicherlich. Alleine schon die Mediennutzung ist heute ja eine ganz andere, du sagst schon ganz richtig das Stichwort Digitalisierung, dass wir am Smartphone viel mehr Zeit verbringen, dass wir aber auch viel weniger Zeit verbringen mit einzelnen Geschichten, mit einzelnen Bildern. Wir kennen das alle, diese Wischbewegung von oben nach unten, das Herunterscrollen. Und da muss ein Bild dann umso massiver wirken können und auch dann gleich auf den ersten Blick sich entweder selbst erklären oder eine Emotion auslösen. Das hat sich sicherlich geändert, dass Betrachter eben nicht mehr so lange verweilen auf einem Bild. Oder weil das ein bisschen konterkariert wird, merke ich gerade durch den Trend zum Bewegtbild, wo ja die 1,30 dann auch irgendwie erstmal angeschaut werden müssen.
Aber da ist es ja auch so, dass ein Video so konzipiert sein sollte, dass in den ersten 1-2 Sekunden irgendwas da ist, das dich catcht, dass du aufhörst zu scrollen. Mhm. Da gab es auch eine Studie drüber, wie das genau aufzubauen ist. Ja. Also da gelten diese Regeln durchaus auch.
Mhm. Ich glaube, dass man in jedem Fall auch den Begriff der Snackability, also Snack-Content, da erwähnen sollte. Denn das ist etwas, was wir in diesem anderen Mediennutzungsverhalten, was es heute im Vergleich zu vor 10, 20 Jahren gibt, als die Smartphones noch nicht auf dem Markt waren, das wesentlich wichtiger geworden ist. Also dass kleine Häppchen eben leicht verdaut werden und auch gefragter sind, ganz einfach als lange Texte, die eben in Magazinen noch erscheinen, Reportagen etc. Beides hat seine Berechtigung, aber diese Snacks müssen eben dann auch so gut machbar gemacht sein und so gut schmackhaft werden, dass die Konsumenten sie auch gerne verzehren.
Ich habe das Gefühl, dass sich da die PR oder auch Marketing-Ästhetik angleicht an Content, der sowieso gepostet wird. Mhm. Dass zum Beispiel in Hamburg macht der HVV jetzt teilweise Werbung, Plakatwerbung, die aussieht wie Memes aus dem Internet, mit diesen Captions und irgendeinem lustigen Tier mit witzigen Spruch oder so. Also das ist schon sehr im Wandel, habe ich das Gefühl gerade.
Ja, das ist bestimmt so und spielt dann auch wieder nur auf oder rennt im Prinzip offene Türen bei den Nutzern ein, weil die dann gleich damit auch was anfangen können oder gleich eine Assoziation haben. Und natürlich steht unter diesem Ganzen dann oder über dem Ganzen HVV digital und wir sind auch in der neuen Welt angekommen. Mhm. Wenn wir schon Memes auf Plakaten machen, dann hat sich schon was getan.
Ja, das stimmt. Ist das wahrscheinlich aber schwer oder ich stelle es mir schwer vor, das glaubhaft zu machen. Also ohne sich quasi lächerlich zu machen. Es muss irgendwie zu einem passen. Hast du da irgendwie eine Empfehlung an Unternehmen? Also sollte man sich auf sowas stürzen? Sollte man versuchen, möglichst modern am Zahn der Zeit visuell zu sein oder doch lieber ein bisschen konservativer und erstmal gucken?
Ich glaube, das hängt immer tatsächlich vom Content ab, den man postet oder auch von den Produkten, die man anbietet, von den Sachen, die man herstellt, von den Dienstleistungen. Das passt eben nicht zu allem. Einen Filter darauf zu legen und wie auch immer ein Model am Strand mit Hundefutter zu zeigen, würde eben nicht so gut passen, wie vielleicht für andere Produkte. Oder ich glaube, das muss einfach vom Kontext hinhauen und ist nicht wie eine Schablone auf alles anwendbar.
Ja, das kann dann auch ganz schön backfiren, wenn du dann dich eben dann ein bisschen lächerlich machst. Ja. Ne? Es ist nämlich auch ein wichtiger Unterschied wahrscheinlich, was die Zielgruppen sind. Ne? Man muss halt seine Zielgruppen kennen. Ja. Und die Frage, ob man ein B2B- oder B2C-Unternehmen ist vor allem. Also wir zum Beispiel News Aktuell sind ja ein B2B, unsere Zielgruppen sind andere Unternehmen und ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt anfangen würden, mit Memes zu arbeiten oder so, kann das schnell nach hinten losgehen.
Richtig, weil immer die Frage dahinter steht, was wollen die jetzt eigentlich? Sind die nur auf einen Trendzug aufgesprungen und haben den irrtümlich genommen oder nicht? Also am Ende muss es tatsächlich zum Absender passen, aber natürlich müssen die Empfänger auch die passenden sein.
Die Frage ist wahrscheinlich auch, wie will man den Betrachter des Videos oder des Bildes oder der Grafik oder was auch immer abholen? Will man den jetzt informieren oder will man den emotional abholen? Mhm. Das ist natürlich in einem B2B, ist das, also da wird ja weniger emotionalisiert, da geht es dann...
Keine Frage, genau.
Um andere Dinge.
Da geht es um Inhalte tatsächlich, aber auch die müssen ja wirken. Ich kann aus meiner Vergangenheit nur erzählen, als Journalist habe ich, glaube ich, pro Tag auch 70 Mails bekommen, wo viel PR-Inhalte drin gewesen sind, die man teilweise aber auch, wenn es die gute alte Pressemitteilung war, ohne Bilder, ohne Grafiken, ohne Links, dann auch ruckzuck in den Papierkorb verschoben hat, wenn nicht der Betreff schon der passende war. Und ja. Betreff stand Pressemitteilung Nummer 23 2017.
Ja.
Passiert leider immer wieder und ich glaube, dass diese Dinge auch besser zu machen sind und das auch durchaus durch visuelle Pressemitteilungen oder visualisierte.
Ja. Hast du denn, also wenn du jetzt aufs Thema Mail kommst, was wäre denn ein guter Betreff? Weil ich bin auch öfter in der Situation, dass ich Mailings schreiben muss für unsere Kunden und dann denke ich mir mal, ja, ich will informieren, aber es muss ja irgendwie catchy sein, aber ich will auch nicht reißerisch sein. Hast du da irgendwie einen Tipp?
Ein Tipp ist, glaube ich, so konkret wie möglich, so verknappt wie möglich deutlich zu machen, was zu erwarten ist in dieser Mail und eben nicht etwas Beliebiges drüber zu schreiben wie Pressemitteilung mit Bitte um Abdruck. Denn das kann man sicherlich unter einer Pressemitteilung schreiben, wo dann bis dahin keiner mitscrollt. Aber am Ende geht es darum, entweder ein Ergebnis schon zu zeigen in der Betreffzeile oder zumindest deutlich zu machen, wie ich gerade sagte, was zu erwarten ist, wenn ich denn die Mail öffne. Mhm. Denn man muss am Ende des Tages auch sagen, so viel Zeit haben Journalisten dann auch nicht, sich mit dem, was sie manchmal für PR-Gedöns halten, zu beschäftigen.
Mhm. Und auch da muss man wahrscheinlich aufpassen mit der, also klar ist Visualisierung wichtig Und das ist ja auch, wir können das ja auch nachprüfen, was für Zugriffe Meldungen bei uns im Presseportal zum Beispiel haben, dass die mit Bildern viel, viel mehr geklickt werden als reiner Text. Aber trotzdem muss man natürlich so ein bisschen aufpassen, dass es dann nicht wie eine Plakatwerbung aussieht, die man da rausschickt.
Definitiv, ja, das stimmt. Und ich glaube, dass Umfragen und Studien das ja auch zeigen. Ich habe das nochmal nachgeschaut im Vorfeld unseres Gesprächs hier. Es ist sogar die Quelle sehr seriös, News aktuell.
Sehr seriös.
Ja, ja, definitiv. Ich will da jetzt nicht Befangenheit hier aufkommen lassen, aber dass 2/3 der befragten Redakteure mindestens einmal wöchentlich zu Bildern greifen, die von Unternehmen oder PR-Agenturen angeliefert worden sind und fast jeder zweite Journalist sogar täglich PR-Bilder nutzt. Da sind wir eben gerade wieder im Thema, auch Redaktionen müssen sparen. Redaktionen sind letztlich auch auf Zeitersparnis angewiesen und Redakteure machen sich es eben manchmal auch leicht. Und wenn der Content entsprechend gut ist und auch noch gut verkauft wird, dann glaube ich, hat PR da eine ganz große Chance.
Ich habe auch teilweise mal das Gedankenspiel gewagt zu überlegen, was für eine Pressemeldung würde Sinn ergeben, nur als reiner Text? Wo würde ein Bild keinen positiven Aspekt haben, keinen positiven Beitrag leisten? Mir ist nichts eingefallen.
Das stimmt, selbst bei Quartalszahlen oder Finanzberichten möchte man ja im besten Falle eine schöne Grafik haben, einen Chart, um gleich im Thema zu sein und auf einen Blick zu erfassen, worum es überhaupt geht.
Ja, deswegen sagen wir immer, keine Meldung ohne Bild. Ja. Ist einfach dann leichter für den Konsumenten.
Es macht eben natürlich manchmal Mühe, darüber nachzudenken und sich die Zeit zu nehmen, zu überlegen, wie verkaufe ich jetzt das Beste oder das am besten, was ich verkaufen möchte, nämlich die Nachricht oder Content oder was auch immer. Und es lohnt sich aber, die 5 Minuten mehr darüber nachzudenken und das gut aufzubereiten, weil am Ende ist auch so ein Pressemitteilungen durchscrollen, ähnlich wie am Smartphone, es wird schnell mal weggewischt.
Ja, wahrscheinlich müssen die dann auch eher kürzer geschrieben sein, beziehungsweise alle Informationen haben, ne? Natürlich. Aber eben nicht ausschweifende Textwände, die man halt
sehr ähnlich macht. Ganz genau, ja.
Ich habe mal, irgendwann unser Presseportal auch durchsucht nach der kürzesten und der längsten Meldung, die drin sind.
Was kam raus?
Die längste war irgendwas von einem Kunden, der dort seine Programmhinweise kundtut. Und das waren mehrere Dutzend Seiten. Das liest sich natürlich kein Mensch durch. Niemals wird das jemand gelesen haben. Denkt man sich, naja, schade. Dann vielleicht mit einer schönen Grafik sagen, das gibt dir das Programm und dann weiterleiten auf was anderes oder so. Ja, aber gut. So muss ich dann noch ein bisschen lernen, was für ihn am besten ist. So, und jetzt nochmal würde ich gerne kurz kommen zu deiner Rolle bei unserem PR Bild Award. Und das ist ja einer der Anlässe, worum wir heute sprechen, weil du dich eben als PR Bildexperte bei uns schon qualifiziert hast. Du warst letztes Jahr schon in der Jury.
Richtig.
Und da hast du ja auch hunderte von PR-Bildern gescreent und bewertet.
Ja.
Wie war das für dich?
Würde ich jetzt sagen, zäh, dann wäre das völlig an der Wahrheit vorbei. Weil es ist schon spannend. Natürlich kommen einem dann auf die Dauer bei diesen wirklich Dutzenden und fast Hunderten, wie du schon sagtest, Motiven. Manches kommt einem da bekannt vor, so dass man es schon mal gesehen hat und denkt, im Moment, das war doch im vergangenen Jahr schon mal oder davor und es zeigen sich eben auch gewisse Trends ab. Aber nichtsdestotrotz macht es schon Spaß und ich gehe dann auch tatsächlich so vor, dass ich natürlich auch Bilder länger schaue, aber ich merke gleich, wenn etwas catchy ist, dass es mich anspricht, dass ich dieses Bild markiere und mir gewissermaßen entweder erst für den Hinterkopf oder für meine Shortlist, meine persönliche, dann beiseite lege. Ich habe das immer, oder ich würde es mal so umschreiben, wenn ich dich jetzt bitte, Michael, an einen rosa Elefanten zu denken. Denkst du?
An einen rosa Elefanten.
Genau, wenn ich jetzt sage, denk nicht an einen rosa Elefanten.
Ich mach's trotzdem.
Machst du es trotzdem, genau. Und so, genauso ergeht es uns dann mit hervorragenden oder mit zumindest guten PR-Fotos. Das heißt, die lassen uns ja nicht unberührt, sie lösen irgendwas in uns aus und im besten Fall ein Gefühl und ein, ja, sagen wir, eine positive Emotion. Und das macht sie dann zu was Besonderem. Und wenn ich das bei so einem Bild merke, und das kann ganz unterschiedlich sein, dann, dann packt es mich, dann greife ich zu, dann schlage ich es eben für die Shortlist vor oder für die Bewertung.
Ich finde es auch ganz spannend, sich mal intensiv mit einem Thema zu beschäftigen. Ne? Also gerade die PR, Kommunikation und Marketing, die haben so viele unterschiedliche Spielarten, so viele Ausspielkanäle. Und sich mal wirklich anzugucken, was sind jetzt irgendwie die 500.000, 700.000 relevantesten PR-Bilder des letzten Jahres gewesen, finde ich einen ganz schönen Gesamteindruck.
Absolut, ja. Ich meine, das bildet ja auch dann gesellschaftlich was aus. Die Kategorien sind ja auch sehr heterogen, also von NGOs über irgendwie Markenplatzierungen. Ich schaue mir dann Bilder an von Sofas, die in stylischen Altbauwohnungen drapiert sind. Finde ich super. Ich finde aber genauso super so ein Glühlampenprojekt in Myanmar, wo Kinder eben dann Hausaufgaben machen in Strohhütten, wo diese Glühlampe leuchtet. Ja. Ganz tolle Bilder. Und das ist wieder eine Frage des Kontextes. Ja. Kann beides Spaß machen, hat alles seine Berechtigung, muss eben nur in die entsprechenden Kategorien dann sortiert werden.
Genau. Also vielleicht sollte ich nochmal kurz erklären, was das Award eigentlich ist, ohne jetzt viel Werbung machen zu wollen, nur damit ihr wisst, liebe Hörer, worüber wir sprechen. Der Per Bild Award ist eine Preisverleihung, die uns aktuell ausrichtet, ich glaube schon seit 13 oder 14 Jahren. Und dort können Unternehmen ihre PR-Fotos des letzten Jahres einreichen und dann werden die in Kategorien eingeteilt, wie zum Beispiel NGO, Unternehmensfoto, glaube ich, gibt es nicht mehr. Und andere, es ist auch ganz spannend, dass man sieht, wie sich so die Themen verändern, wie sich unsere Kategorien verändern und anpassen, dass wir seit einiger Zeit auch eine Social-Media-Kategorie haben, war halt vor 10 Jahren nicht relevant, ne, das beste Social-Media-Bild zu
kriegen. Absolut, ja.
Genau, und dort kann man eben seine Bilder einreichen und die werden dann von einer Fachjury, die wir aus externen Köpfen zusammentrommeln, bewertet und dann wird abgestimmt, was die besten PR-Bilder des Jahres sind. Also diese Abstimmungen sind öffentlich.
Genau, oh, und wenn ich da noch ein bisschen Werbung machen darf, der Pressesprecher, das Magazin, ist Medienpartner. Das heißt, wir zeigen in der Ausgabe dann auch nach dem PR-Bild-Award die besten Bilder bei uns im Magazin.
Genau, es hat also ganz viele Gründe, da mitzumachen, wenn man PR-Fotografie betreibt. Und darum kannst du als Juror jetzt vielleicht noch einmal Unternehmen, die interessiert sind, nach dem, was wir gesprochen haben, vielleicht auch mitzumachen, mal aus deiner Erfahrung verraten, wie man die besten Chancen hat zu gewinnen. Worauf sollte man achten, dass man unter diesen Hunderten von Bildern nicht untergeht?
Ganz wichtig in jedem Fall die richtige Kategorie auswählen und einreichen. Ich glaube, das muss schon passgenau sein. Und dazu hilft es natürlich, sich die vergangenen Jahre nochmal anzuschauen, was jeweils in dieser Kategorie ganz vorne gelandet ist. Es soll nicht ein Aufruf zu kopieren sein, nicht zu copy-paste, aber zumindest, glaube ich, dient es dazu, einen Eindruck zu bekommen, was vielleicht gefragt ist oder welche Art von Motiven dann auch entsprechend dort gefragt sind. Wobei man sich nicht vertun darf, die Jury ist ja auch immer mal unterschiedlich, es kommen immer mal andere Einflüsse rein. Wir haben voriges Jahr auch, als ich das erste Mal dabei war, ganz junge Kollegen dabei gehabt, also Blogger oder Social Media affine unter 30-Jährige und die ticken nochmal ganz anders als zum Beispiel ein Chefredakteur, der schon über 50 Jahre alt ist oder der schon 40 Jahre Berufserfahrung hat. In dieser Mischung macht es auch ganz spannend und auch die Juryarbeit. Insofern habe ich jetzt keine Blaupause für Einreicher. In jedem Falle lohnt es sich, glaube ich, da mitzumachen, wenn man den Eindruck hat, man hat irgendwie was Besonderes geschaffen.
Genau, ich glaube, die Bilder, die in den letzten Jahren gewonnen haben, kann man sich jetzt angucken auf der Webseite perbildaward.de. Ich glaube, was die gemein haben, ist, dass die immer irgendwie ein bisschen was anders machen, als man erwartet hätte. Oder ein bisschen anders, als man es im Alltag machen würde.
Ja.
Jetzt zum Beispiel letztes Jahr hat ein Hersteller von Herrensocken gewonnen.
Richtig.
mit einem Motiv, wo ein Hund diese Socken getragen hat. Und das war eben ein witziges Bild, das sofort sehr frisch wirkt und so.
Ja.
Also immer so ein bisschen am Klischee vorbei, würde ich sagen.
Mhm.
Aber ansonsten gibt es halt, wie du schon sagst, wahrscheinlich kein
Patentrezept. Ich glaube, was ich eingangs mal gesagt habe, die Bilder sollten natürlich einen technischen Anspruch oder technisch perfekt sein. Und dann letztlich im besten Falle gleich irgendwie soll es Klick machen, auch in der Jury. Und das Bild im noch besseren Fall irgendwie auch gleich eine Geschichte erzählen oder Assoziationen hervorrufen.
Ja. Und auch Social-Media-Bilder können ja durchaus hochwertig produziert sein.
Definitiv,
Ich wollte jetzt nicht gesagt haben, das ist dann das Selfie vom CEO oder so, das dann da gewinnen kann.
Kommt doch das Framing an.
Vielleicht dann eher bei Porträt.
definitiv.
Ja. Genau, und eben, also dass es kein Patentrezept gibt, zeigt ja auch, dass ihr immer sehr hart diskutieren musstet, welche Bilder jetzt auf die Shortlist sollen und sowas.
Oh ja.
Und wenn da eben derjenige, also der Chefredakteur von einem Fotomagazin sitzt und daneben die Pinterest-Bloggerin, die ganz verschiedene Ansichten, was schön ist und was richtig ist. Ne?
Ja, genau.
Von daher bleibt es spannend und wir werden gucken, welche Bilder dieses Jahr gewinnen. Ihr könnt jetzt eure Bilder einreichen, geht hier auf pr-bild-award.de. Und ja, das ist alles natürlich kostenfrei. Wir freuen uns auf eure Bilder. Und Jens, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Vielen Dank für deinen Input. Immer sehr interessant. Und ja, dann sehen wir uns spätestens zur Verleihung wieder, würde ich sagen. Ja?
Ich freue mich drauf, Michael. Danke.
Alles klar. So, und liebe Zuhörer, auch von euch verabschiede ich mich jetzt. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder, beziehungsweise hören uns in 2 Wochen wieder. Dann wieder wahrscheinlich aus unserem Hamburger Headquarter mit meiner Kollegin Janina. Bis dahin, auf Wiederhören.